Traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Letzte Sitzung von einem ganzen Jahr. Und ja, das Kapitel ist also entsprechend das Ergebnis der Lehre. Das heißt, hier wird alles jetzt nochmal zusammengefasst und nochmal rückbesonnen, auch auf den Anfang. Und ja, wird auch da nochmal drauf Bezug genommen, was auch im ersten Kapitel schon, im zweiten Kapitel auch schon drankam. Nämlich diese Bezugnahme auf unsere Natur als Bewusstsein. Das heißt also, dass wir das sind, was wir so schwer als Menschen verstehen können. Ja, wir können gut verstehen, wir sind Menschen und wir haben was zu tun. Ja, aber schwierig wird es dann zu verstehen, dass wenn gesagt wird, ja, du bist der Beobachter, du bist frei von all dem, was hier passiert. Du bist auch letztendlich frei von dieser Person, in der du meinst, dass du das bist. Ja, du bist nur der Beobachter, der immer weiß, was dort geschieht, aber bist nicht die Person. Das letzte Kapitel der Bhagavad Gita beginnt damit, dass Krishna Arjuna darum bittet, ihm den Unterschied zwischen Sannyasa und Tyaga zu erklären. Beides bedeutet Entsagung. Und Arjuna fragt also jetzt nicht mehr danach, welcher Weg der bessere ist. Also er hat jetzt einen gewissen Lernprozess durchgemacht. Vorher hat er ja immer gefragt, was ist besser, Karma-Yoga oder Entsagen? Und er hat also mittlerweile verstanden, dass er Karma-Yoga durchlaufen muss, um Sannyasa überhaupt in Betracht zu ziehen. Das war ja eines der Grundthemen. Ja, er möchte jetzt den Unterschied zwischen Sannyasa und Tyaga erfahren, falls es einen gibt. Ja, die zwei Wörter sind manchmal identisch benutzt worden, manchmal aber auch unterschiedlich. Und deshalb wird es jetzt hier nochmal genauer erklärt. Der Herr, ja, sagt, der Herr, der normalerweise nicht sprechen kann, aber das ist eben ja das Besondere in der Bhagavad Gita, er wird eben personifiziert, aber er spricht eben als der, ja, derjenige, der diese ganze Ordnung, in der wir uns als Menschen befinden, erschafft, erhält, eine gewisse Zeit auch wieder auflöst. Das müssen wir uns immer klar machen, dass das jetzt nicht eine Person ist, sondern dass es halt nur für uns so dargestellt wird, damit wir es besser verstehen können. Ja, also eine Vermenschlichung von etwas Abstraktem. Aber wir sollten eben immer im Auge behalten, dass es kein Mensch ist, sondern dass es eben das schöpferische Prinzip ist. Tyaga ist Karma Pala Tyaga, bedeutet die Früchte der Handlungen aufzugeben. Das wird Karma-Yoga genannt und das haben wir auch schon weiter und genauer besprochen. Als Karma-Yogi führst du eine Handlung aus, weil es deine Aufgabe ist. Ja? Wir haben alle bestimmte Pflichten, wenn wir im Deutschen sagen, Kant würde sagen, jeder hat gewisse Pflichten gegenüber sich selbst als Person, gegenüber den Menschen um uns herum, aber auch gegenüber der Gesellschaft als Ganzen. Ja, und du erwartest zwar ein Ergebnis, ja, niemand führt eine Handlung aus, ohne ein Ergebnis zu erwarten. Das wird auch manchmal dabei erklärt, dass Karma-Yoga bedeutet, wir sollten nichts erwarten. Aber das ist schwierig möglich, weil wir sind eben Menschen und wir erwarten immer etwas. Also so vollständig kriegt man das nicht raus. Wenn man jetzt nichts erwartet, lähmt man sich dadurch selbst. Ja, weil Erwartungen eben schon nötig sind. Der Unterschied ist eben, dass wir die Ergebnisse akzeptieren sollten, wie sie sind. Ja, also wir befinden uns in einer großen Ordnung, wo alles seinen Platz hat und alles seinen Sinn hat. Ja, und wir sind ein kleines Rädchen in dieser großen Ordnung. Wir bestimmen nicht, welche Ergebnisse hinterher rauskommen, sondern das bestimmt eben ja, Ishvara oder das Feld als Ganzes. Ja, und wir können immer etwas erwarten und handeln, engagiert handeln und akzeptieren das, was rauskommt, eben als Geschenk. Ja, es sollte uns eben halt egal sein, auch jetzt nicht tamassig egal, es mir egal, sondern freudig egal, ja, gleichmütig, ja, weil alles ist eben etwas, woraus ich lernen kann. Das bedeutet ja nicht, dass ich auf ewig dann mit dem Ergebnis zufrieden sein muss. Es kann halt sein, dass ich bestimmte Gesetzmäßigkeiten nicht verstanden habe oder zur falschen Zeit gehandelt habe, ja. Daraus kann ich aber am nächsten Tag oder bei der nächsten Gelegenheit daraus lernen. Ja, also ich kann alles als Information sehen, aus der ich lernen kann. Ja, das ist auf jeden Fall im Karma-Yoga enthalten. Wir müssen jetzt nicht wie ein blutleerer Zombie irgendwas nur machen. Ja, wir können engagiert handeln, aber wir möchten eben halt, das akzeptieren, was kommt und jetzt nicht irgendwie wütend werden oder traurig werden dadurch, dass halt nicht das kommt, was wir uns erhofft haben. Ja. Wir akzeptieren es voll und ganz, was rauskommt. Ja, du nimmst alles als einen Segen des Herrn an. Das ist jetzt hier eher so eine spirituelle Formulierung. Du kannst es auch sagen, ja, das, wenn du es neutraler formulieren willst, ja, das ist das Ergebnis, was aus dem Feld herausgekommen ist. Ja, das in dem Feld, in dem du dich als Handelnder bewegst, machst du bestimmte Eingaben, ja, und da kommt dann eben etwas raus. Im Beruf, ja, machst du hier im Yoga-Center beispielsweise, drucken eine Broschüre, schicken Newsletter, machen Facebook-Werbung und versuchen hier gute Yogastunden anzubieten. Und dann machen wir das, geben das in das Feld hinein und dann warten wir halt ab, was rauskommt, wie viele kommen, ob manche Kurse, ja, ob alle Kurse stattfinden, ob die brechend voll sind oder nur halb voll, das haben wir nicht in der Hand. Ja, wir können jetzt nicht rumlaufen und jeden, der kommt, dafür verantwortlich machen. Wieso bist du nicht? Wieso kommst du allein und nicht mit 5 Leuten oder was auch immer? Wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder es gibt viele Möglichkeiten und es wird ja auch alles gemacht, wenn ihr genau hinschaut. Seht ihr die Dinge auch? Wir nehmen alles an. Du hast erkannt, dass die Regeln, die die Ergebnisse bestimmen, nicht von dir kommen. Ja? Wir haben einen Teil in der Hand, ja, wo wir bestimmte Dinge, die uns sehr nah sind, das haben wir vollständig in der Hand. Ja? Da können wir auch bestimmen, was passiert. Also alles, was hier mit dem Körper zu tun hat, typischerweise, was wir essen, ja, wie viel wir schlafen. Und das haben wir alles in der Hand, aber selbst da wissen wir nicht ganz genau, ist das Essen immer, manchmal tut es gut, manchmal nicht und es ist immer anders. Wir wollen immer irgendwie so genaue Regeln rausfinden, aber ja, es ist nie so ganz sicher. Aber wir können einiges machen. Der Herr bestimmt die Regeln, daher erkennst du das als Ergebnis, als von ihm kommend an und empfängst es mit freudiger Akzeptanz. Der Herr bedeutet auch hier das Symbol, ja, dein Umfeld, das Feld, in dem du dich bewegst, das ist dein Herr. Ja, da ist, ja, und wenn dir dieser Begriff Herr nicht gefällt, kannst du ihn auch ersetzen durch etwas, was dir passt. Ja, und sollte eben für dich funktionieren. Sogar eine Karma, eine Handlung mit großem Begehren, kann Yoga sein, wenn die beschriebene Haltung gegenüber dem Ergebnis eingenommen wird. Ja, selbst wenn wir uns etwas intensiv wünschen, ja, ist das von der Definition von Karma-Yoga in Ordnung. Ja. Wir sollten aber natürlich auch dann akzeptieren, wenn etwas anderes rauskommt, als wir uns vorgestellt haben. Und gerade bei, wenn wir mit großem Begehren handeln, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass wir mit großem Begehren ein Ergebnis begehren. Ja. Und da muss man dann eben aufpassen, weil sonst verstrickt man sich. Verstrickt man sich in Maya. Ja, das ist die Entsagung der Früchte von Handlungen. Ja, das ist also die eine Seite. Das ist nochmal Wiederholung all dessen, was wir schon mehrmals besprochen haben. Ja, Sannyasa, Entsagung der Handlungen. Es gibt drei Arten von Sannyasa. Apat Sannyasa, Vividisha Sannyasa und Vidvat Sannyasa. Ja, die erste Form von Sannyasa entsagt allem, wenn er dabei ist zu sterben. Ja, also das ist eben typischerweise so ein indisches Phänomen. Ja, vielleicht in einer Variante gibt es das vielleicht auch hier in Deutschland. Wenn die Ärzte also sagen, es ist keine Hoffnung mehr auf Überleben gegeben, dann kann es eben sein, dass man sagt, okay, bringt mich irgendwie in den Wald, ja, damit ich eben mich ganz von dieser Welt lossagen kann. Ja, ich habe frommes Leben geführt, ja, ich habe mich mit Gott beschäftigt und jetzt möchte ich mich voll und ganz darauf einstellen. Ja, ich möchte jetzt nicht abgelenkt werden durch die alltäglichen Geschäfte, sondern halt möchte mich von dieser Welt verabschieden. Und das ist halt das, insofern ist es halt das letzte Stadium des Lebens. Ja, die einzelnen Stadien sind hier eben noch aufgeteilt in Jugend, wo man typischerweise Schüler eines Lehrers ist. Ja, das wäre eben hier bei uns, ja, wir gehen in die Schule, ja. Gehaschter wäre dann eben das Leben eines Haushälters, ja, man hat Familie. Vanaprashta wäre das Leben eines Menschen, der sich eben vom Familienleben schon so ein bisschen zurückzieht. Die Kinder sind selbstständig, man ist vielleicht noch da oder hier im Wald, vielleicht lebt man nur noch im Ferienhaus oder im Wohnwagen. Hier in Deutschland würde man vielleicht ein Wohnmobil zusammengespart und würde irgendwie rumfahren. Oder was auch immer. Ja. Ihr könnt das dann mit dem füllen, was für euch passt. Oder Sannyasa wäre eben das Leben des Entsagten. Das könnte auch eben bedeuten, dass sich ein Ehepaar trennt. Ja, man geht getrennte Wege, vielleicht in irgendeinen Ashram. Ja, oder wenn man kurz vorm Tode steht. Ja, das Problem dabei ist eben, wenn man dieses Sannyasa eben am Ende des Lebens nimmt, ohne dass man sich innerlich genügend darauf vorbereitet hat, dann kann es eben sein, dass man da im Wald sitzt und denkt, ah, was machen die zu Hause? Und da habe ich noch was vergessen. Hoffentlich denken die da dran, die Blumen zu gießen. Was immer, woran immer ihr hängt, kann es halt sein, dass man dann merkt, okay, ja, so gelöst bist du davon nicht, ja. Und dann bist du nicht bereit für Sannyas, ja. Es kann halt sein, dass das dann nicht funktioniert. Ja, und deshalb nennt man das eben auch ein Sannyas in der Zeit der Gefahr. Ja, weil es ist eben nicht garantiert, ja. Wir haben niemals Garantien. Die zweite Art von Sannyasa wird Vividisha Sannyasa genannt. Dieses Sannyasa wird eben in der Bhagavad Gita als Gegensatz immer zu Karma-Yoga erläutert. Also nicht das Zurückziehen, weil ich jetzt am Ende meines Lebens stehe, sondern weil ich mich dem Weg des Wissens widmen möchte. Ja, ich merke also, die Welt stellt mich nicht ganz zufrieden und ich möchte jetzt wirklich wissen, wer ich bin und ich möchte die Schriften verwirklichen. Ja, Wunsch nach Wissen ist dann diese motivierende Kraft. Eine Person, die nicht an den weltlichen oder himmlischen Vergnügen interessiert ist, also himmlisch, das bedeutet im Indischen immer, ich führe ein sehr frommes Leben, mache viele Rituale, ich mache viele Mantra-Wiederholungen, ja, mache Feueropfer oder Putas ermitte ich und ich lebe ein dharmisches Leben, ich halte mich an die Regeln, ja, die in den Schriften stehen, damit ich eben in diesem Leben Wohlstand erreiche, aber auch im Himmel. Also das heißt, also, damit ich auch nach meinem Tod einen guten Platz im Himmel habe, wo dann der feinstoffliche Körper eine gewisse Zeit verweilt und dann dieses Kapital wieder aufbrauchen kann. Ja, das ist so die Denkweise. Okay, das heißt also, jemand, der an diesem Sannyas interessiert ist, der möchte das nicht. Der hat eingesehen, das bringt nichts, ich baue das immer auf, Wohlstand, aber das löst sich immer wieder auf. Ja. Auch dieses Sannyas ist gefährlich, weil es ebenso wie das eben genannte Apat-Sannyas aus den falschen Gründen angenommen werden kann. Und dadurch wird es unnatürlich. Eine Person, die das Wertvolle immer noch in den Objekten, in Wohlstand und in Sicherheit sieht, ist nicht bereit für Sannyasa. Ja. Es kann also sein, jetzt auf Deutschland bezogen, ihr merkt, ja, oder nehmen wir nicht ihr, sondern irgendjemand merkt, ich will mich jetzt mehr dem Weg der Erkenntnis widmen. Ich kündige meinen Job, kündige meine Wohnung, gehe in einen Yoga-Vidya-Ashram oder irgendwelche anderen zur verfügenden Ashrams und will dort eben intensiver studieren. Ja, in meinem Satsang sitzen und jeden Lehrer, der da irgendwie kommt, da sitzen und von dem lernen und auch natürlich eigenes Schriftstudium betreiben. Ja, aber hier kann es natürlich auch passieren, wenn ich da sitze, ja, in dem Ashram merke ich halt, ach, ich würde ja gerne reisen, ach, ich bin früher immer so gerne gereist, ach, das war schön, gefällt mir doch nicht mehr so gut. Oder was auch immer es ist. Ach, meine Wohnung, hier sind so viele Menschen, meine Wohnung, die war so schön ruhig und ich will doch wieder zurück. Ja? Was auch immer es sein mag. Ja, ihr merkt, sowas kommt vor. Ja? Im ganz realen deutschen Yoga-Vidya-Leben oder anderen Leben. Ja? Ja, die dritte Form, oder dabei kann auch etwas passieren, nämlich der Geschmack bleibt, heißt das jetzt. Der Wert, den wir mit den Objekten verbinden, kann aufgeteilt werden in einen intellektuellen Wert und einen gewohnheitsmäßigen Wert. Das wird jetzt noch genauer erläutert. Der intellektuelle Wert kann subjektiv und objektiv betrachtet werden. Ja, Gold hat einen genau definierten objektiven Wert. Ja, nehmen wir an, ihr habt einen Ring. Wenn ihr mit dem irgendeinem Metallhändler, Goldschmied oder was auch immer geht, dann guckt der diesen Ring nur nach seinem Gewicht an und der hat einen gewissen Einkaufspreis, wie er das dann wieder weiterverwerten kann, das Gold für andere Zwecke. Das ist so ein objektiver Wert. Aber ein Ring hat für dich vielleicht einen anderen Wert, weil er von irgendeiner besonderen Person geschenkt wurde. Selbst wenn du jetzt irgendwie davon geschieden bist und du diesen Ring deshalb loswerden willst, kann es sein, dass du daran hängst, weil er hat für dich noch einen subjektiven Wert. Ja. Vielleicht sind in dieser Beziehung deine Kinder entstanden oder was auch immer. Und du hast halt misst diesem Stück Metall halt einen höheren Wert zu. Ja, aber das ist rein subjektiv. Ja, der Schmuckhändler oder der Goldhändler sieht das nicht. Ja, also es gibt einen subjektiven und einen objektiven Wert. Ja, und da müssen wir eben halt dann entscheiden. Ja, wenn du nun deinen Geist dafür nutzt, den Ring zu erforschen und als das zu würdigen, was er ist, wird der subjektive Wert verschwinden und nur der objektive Wert wird übrig bleiben. Du siehst das Objekt als das, was es wirklich ist. Dasselbe passiert, wenn du dich mit der Gita beschäftigst. Du siehst die Welt, wie sie wirklich ist und nicht eingefärbt durch deine Vorlieben und Abneigungen, durch deine Fantasien und Vorstellungen. Kann halt sein, dass das auch eine lange Zeit dauert. Ja, kann halt sein, dass wir manchmal an etwas hängen und vielleicht diesen Ring, obwohl wir jetzt Geld brauchen, Jahrzehnte liegen lassen, weil wir, ich kann doch nicht loswerden. Ja, und das Gleiche ist eben mit der Welt allgemein zu sehen oder mit den Verhaftungen, die wir daran haben. Das kann man sich so vorstellen wie so viele kleine Gummifäden, ja, wo wir dran hängen. Ja, das kann die Wohnung sein, ein bestimmtes Essen, ein Auto oder was auch immer, oder der Park nebenan. Es sind halt viele kleine Dinge, mit denen wir uns verbunden haben, ja, weil wir eben halt Sicherheit gesucht haben, ja, weil wir uns aufgehoben fühlen wollen oder was auch immer es ist, oder weil wir es so von unseren Eltern gelernt haben, ja, das so zu sehen. Und das bindet uns halt. Ja, und es kann sein, dass das irgendwann mal sinnvoll war, irgendwann war diese Bindung gut, aber es kann halt sein, dass wir irgendwann auf diesem spirituellen Weg einen weiteren Schritt gehen sollen oder wollen. Und dann kann es halt nötig sein, das genauer zu hinterfragen. Ja, also diese Vorlieben und Abneigung genauer dann zu untersuchen. Aber sogar nachdem du anfängst, die Dinge objektiv zu betrachten, wirst du vielleicht trotzdem fortfahren, ihnen anzuhaften. Ja. Selbst nach einer intensiven Analyse kann es halt sein, ja, ich habe jetzt alles genau durch, aber es ist trotzdem so schön. Dies geschieht aufgrund des gewohnheitsmäßigen Wertes. Selbst wenn ein Alkoholiker erkannt hat, dass Alkohol gesundheitsgefährdend für ihn ist, wird es ihm nicht gelingen, auf den Alkohol zu verzichten, weil das Trinken einen gewohnheitsmäßigen Wert für ihn hat. Aufgrund der Gewohnheit ist er hilflos. Ja. Er hat einfach so viele Jahre getrunken, oder wir haben uns so viele Jahre an die Person neben uns gewöhnt oder an unser Auto oder an unseren Beruf. Ja, und wir haben einfach eine große Verbindung dazu aufgebaut, die wir nicht einfach so aufgeben können. Ja. Das ist jetzt so, der James würde das erklären mit diesem Vasana-Konzept. Ja, Vasana, also für jede Handlung, die wir ausgeführt haben, insbesondere wenn wir sie ausgeführt haben mit einem Wunsch nach einem bestimmten Ergebnis, also wenn wir uns ein Ergebnis, auf ein Ergebnis ausrichten, dann wird dafür ein Duft, Vasana bedeutet Duft, erzeugt, der praktisch uns daran bindet, ja. Und wenn wir jetzt eben etwas ausgiebig und lange gemacht haben, so wie hier das Trinken von Alkohol oder andere Dinge, ja, dann haben wir eben halt eine große Bindung aufgebaut dadurch. Und die kann jetzt eben nicht so schnell abgebaut werden. Ja, da müssen wir uns halt längere Zeit drum kümmern. Die Lösung, das kommt gleich noch, was ist die Lösung? Wie wird man denn diese Bindung los im Alltagsleben?
Indem man neue Pfade austritt.
Also neue Pfade, ja, aber welche? Ja, okay, wo sprechen wir gerade durch? Genau, Karma-Yoga. Also der Hauptsache, wir handeln in der Karma-Yoga-Haltung. Ja, und das Handeln in der Karma-Yoga-Haltung löst diese Bindung auf. Ja. Weil neue Wege, wo wir uns dann wieder binden, die sind natürlich auch nicht sinnvoll. Ja, wenn uns jetzt die eine Wohnung nicht mehr gefällt und wenn wir das, oder der Partner, die Wohnung, die Arbeitsstelle nicht gefällt und wir das Ganze mit der gleichen Haltung wieder in der nächsten Stadt aufbauen, ja, dann kommen wir vom Regen in die Traufe. Ja. Sondern dann geht es halt darum, diese Bindungen, in denen ich mich gerade befinde und die ich vielleicht jetzt als leidvoll erkannt habe, mich mit der Karma-Yoga-Haltung zu befreien. Ja. Also, dass ich halt alles weitermache, so da, wo ich bin, weitermache, aber in der Karma-Yoga-Haltung. Und das ist die Aussage, dadurch befreie ich mich von diesen Bindungen emotionaler, gedanklicher Natur. Ja, genau das meint der Herr, indem er sagt, dass ein Geschmack für die Objekte bleibt. Er bleibt entweder aufgrund des intellektuellen Wertes oder aufgrund der Gewohnheit, auch wenn die Person sich vom Kontakt zu den Objekten zurückzieht. Ja, das kann, und auch dieser Geschmack kann auch bleiben, auch wenn eigentlich der Geschmack ein bitterer Geschmack ist. Ja, es kann also sein, dass da auch ein bitterer Geschmack immer bleibt, aber wir binden uns manchmal auch an etwas Leidvolles, Nur damit wir etwas haben, an das wir uns binden können, um halt irgendwie eine gewisse Sicherheit zu haben. Ja. Und das muss man eben dann analysieren. Ja, muss man sich natürlich auch ehrlich eingestehen, wenn es so ist. Ja, Krishna erzählt Arjuna, dass eine unvorbereitete Person sich nicht nur durch die Entsagung von Handlung dafür qualifiziert, ein Sannyasi zu werden. Das heißt also, es reicht nicht zu sagen, nein, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, ich gehe. Man kann kein Sannyasi werden, solange man noch einen großen Vorrat an Vorlieben und Abneigungen hat. Ja? Großen Speicher von Wünschen, von ja, Hassobjekten, von Dingen, die ich noch tun will, ja, an denen ich irgendwie hänge, oder Vasana, das wäre jetzt der Ausdruck, den wir eben hatten. Ja, wenn ich einen großen inneren Druck verspüre, Dinge haben zu wollen oder machen zu wollen, ja, weltliche Dinge, die in Richtung Wohlstand, Vergnügen oder letztendlich auch in Richtung Tugendhaftigkeit gehen. Also auch wenn ich die Welt retten möchte, ja, also den Hunger auf der ganzen Welt beseitigen möchte, Hunger, Armut in Afrika, Asien oder sonst wo, wären auch solche Vorlieben und Abneigungen, die dich von diesem Weg letztendlich auch abhalten. Das kann auch sehr gut gemeint sein, kann sehr nobel und edel sein, aber aus der Sicht hier von Vedanta würde es auch wären es Vorlieben und Abneigungen, die dich von Sannyas abhalten, die halten dich in Samsara, vielleicht einem noblen und edlen Samsara, aber es ist immer ein Samsara. Ja, um von den Vorlieben und Abneigungen loszukommen, muss man Karma-Yoga praktizieren. Derjenige, der handelt, kann kein Sannyasi sein. Ja, also wenn du merkst, okay, du willst handeln und musst auch handeln, weil da so viel zu tun ist, ja, weil einfach so viel ansteht, dann ist es auch gut, das weiterzumachen. Nicht zu sagen, ja, ich will aber weg. Ein Sannyasi nimmt nur die Handlungen vor, die ihm auferlegt worden sind. Er kann kein Geschäft eröffnen oder heiraten. Ja. Und eben typischerweise die Swamis in Indien, Sannyasis sind eben ja ehelos, ja, leben für sich alleine und können jetzt auch nicht einfach eine Firma gründen und tätig sein, weil sie sollen sich eben typischerweise entweder von dem ernähren, jetzt im Extrem, wenn sie am Straßenrand sitzen, von dem ernähren, was ihnen freiwillig gegeben wird, oder halt Kompromiss wäre eben in einer spirituellen Organisation, wie zum Beispiel im Ashram, ja, Ashrams hier oder sonst wo, wo man eben letztendlich auch in gewisser Weise bestimmte Dinge abgibt. Ja, weil im Ashram, die haben ja alle bestimmte Ziele, ja, so wie Yoga Vidya beispielsweise, Yoga zu verbreiten, Menschen, die hier leben und arbeiten, wachsen zu lassen. Und dafür gibt es dann halt bestimmte Regeln. Es gibt halt Seva, Satsang, Sadhana und Sattva. Das sind so die vier grundlegenden Prinzipien. Das heißt also, ja, Seva bedeutet also Dienst im Sinn der Allgemeinheit, Sadhana, spirituelle Praxis, Satsang, das heißt also eine Form von Gemeinschaft, ja, also und von typischerweise auch Mantra singen oder andere Formen. Sadhana wäre dann eben spirituelle Praxis, Asana, Pranayama, Meditation, Schriftstudium in unserem Fall. Und Sattva wäre also ein reines Leben, etwas wie vegetarische Ernährung, vegane Ernährung oder weitere Dinge, einfaches Leben führen und so weiter und so weiter. Ja, das sind so Grundprinzipien. Das bedeutet also, du kannst nicht einfach machen, was du willst, sondern du gibst eben halt bestimmte Dinge ab, und das sollte eben dann auch von Herzen kommen, sollte eben dahinter stehen, weil sonst wird es halt nur Stress für einen selbst, aber auch für die anderen um einen rum. weil spürt man halt. Ja, wenn also jemand Sannyasa annimmt, ohne dafür qualifiziert zu sein, das heißt also ohne die Voraussetzungen zu erfüllen, dann nennt man es eben Upayabhrashta. Er ist weder im Yoga noch im Sannyasa, er fällt aus beidem heraus. Ja? Das heißt also, man ist immer auf so einer Grenzlinie zwischen dem weltlichen Leben und diesem spirituellen Leben, bewegt man sich hin und her, ist aber nirgendwo so richtig. Ja? Das ist irgendwie kein besonders guter Zustand. Deshalb ist so die Grundempfehlung jetzt hier von Krishna, sei ein Karma-Yogi, auch wenn du dich danach sehnst, all deinen Verpflichtungen zu entsagen und diesen Krieg zu verlassen. Bleibe also so lange in deiner Situation, bis du wirklich bereit bist, also bis du wirklich das alles loslassen kannst. Ja, weil sonst wird es halt ein großes Hin und Her. Wenn du dich in einer Situation unwohl fühlst und aus ihr fliehen möchtest, ist es besser, in ihr zu bleiben und sie zu beherrschen. Das können wir uns nochmal auf der Zunge zergehen. Sicher nicht leicht, oder? Ja, wir haben alle irgendwie solche Fluchttendenzen. Ja? Manche mehr, manche weniger. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben ja so einen riesigen Kampfinstinkt, die bleiben auch noch in so Kämpfen noch in einer Situation, wenn es besser ist, da rauszugehen. Deshalb kann man auch nie sagen, das eine oder das andere, es kommt immer drauf an. Und es kommt immer auf die richtige Balance dann auch an. Ja. Aber generell wird jetzt in dieser Situation gesagt, eben hier, wo sich Arjuna befindet, dass es für ihn besser ist, weil er eben ein Krieger durch und durch ist. Er ist darauf trainiert und es macht für ihn keinen Sinn, irgendwo Sannyas zu nehmen und als ein Sadhu zu leben. Er würde verrückt, wenn er irgendwo rumsitzen müsste, weil er es einfach gewohnt ist, tätig zu sein, die Gerechtigkeit zu verteidigen. Ja, die Annahme von Sannyasa heißt, im Feld auf eigenem Wunsch zu entfliehen. Ja, also da, jetzt hier auch natürlich konkret im Schlachtfeld. Du hoffst, sobald du die Welt los bist, dann in der Lage zu sein, zu meditieren oder meditieren zu können. Ja. Und das ist eben etwas, was nicht so einfach geht. Das muss man auch kultivieren. Das ist gut, dass man damit anzufangen, an der Stelle, wo man halt gerade ist, da erstmal fest zu werden, weiterzugehen und dann zu schauen, was innerlich passiert. Wenn du aufgeben möchtest, weil du glaubst, die Welt sei zu viel für dich, bleibe in der Welt. Beweise dich und erkenne, dass die Welt dir nichts anhaben kann. Wenn du das Gefühl hast, die Welt sei eine Falle, solltest du dich selbst genauer anschauen, weil dieselbe Welt anscheinend nicht jeden unglücklich macht. Ja. Das heißt also, es ist nicht das Problem der Welt, sondern es ist letztendlich unser Problem. Das ist die Aussage. Das ist natürlich auch eine harte Aussage. Mögen wir nicht. Ja. Vielleicht suchen wir nach so einem bequemen Ausweg aus einer Zwickmühle heraus. Dann wird hier aber eben gesagt, es ist halt gut, da zu bleiben und wirklich eine Lösung zu finden, dass man letztendlich auch die Dinge tut, die zu tun sind und dann halt schaut, dass sich die Lage löst, dass sich das auflöst oder dass sich alle Menschen da um uns herum sagen, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ja. Hätte ja sein können bei Arjuna, wenn jetzt alle auf dem Schlachtfeld sagen, auch die Bevölkerung sagt, Arjuna, das war jetzt eine schlechte Idee, wir haben jetzt auch keine Lust mehr, gehen wir nach Hause. Aber hier ist es ja so, die Bevölkerung will das, weil eben Ungerechtigkeit herrscht. Aber es kann natürlich sein, dass unsere Situationen anders sind. Das heißt also, man darf jetzt auch nicht diese Situation von Arjuna übertragen, und das auf jede alltägliche Situation von uns übertragen. Das wäre jetzt auch wieder falsch, sondern wir müssen natürlich in jeder alltäglichen Situation überlegen. Natürlich ist es gut, nicht zu früh zu fliehen, aber wir sollten jetzt auch keinen aussichtslosen Kampf führen. Es kann halt auch sein, dass irgendwann eine Arbeitsbeziehung gelöst werden sollte oder eine Beziehung zu manchen Menschen ja nicht mehr aufrechterhalten werden sollte, weil wir jetzt eben irgendwie in eine andere Richtung unterwegs sind. Das sollte man immer beachten. Ja, das ist hier niemals gemeint, etwas, was ins Extrem geführt wird. Wir müssen immer uns davor hüten, Fanatiker oder Extremisten zu werden. Weil das ist oft eben so ein Scheuklappendenken. Ich gucke immer nur eine Richtung und will da dann extrem loslaufen. Ja. Das muss man immer beachten. Ja? Aber unter Beachtung dessen ist es halt grundsätzlich gut, an der Stelle zu bleiben. Vielleicht ist dein Leid ein selbstgemachtes. Du hast die Welt zu einem Monster gemacht. Dabei ist sie nur eine Projektion deines Geistes. Ja. Oft schauen wir nicht genau hin, ja, sondern wir haben vielleicht irgendeinen Arbeitskollegen, den wir nicht mögen, oder unser Chef, mein Ehepartner oder irgendeiner in der Familie, den wir nicht mögen. Und das ist halt nicht genau analysiert. Ja. Vielleicht haben wir irgendwelche blinden Flecken da einfach kultiviert und belassen die so. Es kann halt sein, dass wir einfach nicht uns genügend darum bemüht haben, das genau zu untersuchen, ob es da nicht noch eine andere Lösung gibt, dass ich mit dem beispielsweise besser verstehe. Ja. Die Welt erschafft kein Leid, sie schafft nur Erfahrungen für dich. Wenn du aus diesen Erfahrungen Leid herleitest, liegt das Problem bei dir und nicht bei der Welt. Mr. und Mrs. Ego wollen das auch nicht hören, oder? Ja, aber muss man eben überlegen, projiziere ich da was? Projiziere ich was da rein und habe irgendeine Fantasie konstruiert, dass etwas so schlimm ist und ich habe mich da gemütlich drin eingerichtet, ja, und suche daraus, aus diesen Konstruktionen, die ich gemacht habe, ja, die ich selbst geschaffen habe in meinem Geist, suche ich jetzt halt einen nicht angemessenen Ausweg. Ja, und das ist ja das, was Arjuna hier ja auch unterläuft. Ja, weil er hat eben dieses emotionale Problem mit seinem Lehrer, ja, mit seinem Großvater, mit seinem Lehrer, mit Drona und Bhishma vor allen Dingen, aber auch mit anderen auf der anderen Seite. Ja, wenn du mit dem Finger auf die Welt zeigst und sie beschuldigst, zeigen die anderen Finger auf dich selbst. So wie ein schlechter Zahn die Nahrung in Gift verwandelt, macht dein Geist dein Leben zu einer traurigen Angelegenheit. Ja. Es ist also nicht die Welt, ja, sondern nur unsere Konstruktion, unsere geistigen Konstruktionen. Ja, gibt es doch das Sprichwort, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, wenn ich etwas nicht Schönes sehe in der Welt, liegt das nicht an der Welt, sondern nur an meinem Auge. Ja, also das ist natürlich nicht nur das Auge, sondern im übertragenen Sinne meine Konstruktionen, die dahinter sind. Ja. Und das ist natürlich nicht einfach, die zu hinterfragen, aber darauf wird eben hier nochmal hingewiesen. Traurigkeit entsteht durch Hineinsteigern. Die Gründe für Traurigkeit variieren, aber die Traurigkeit an sich ist für jeden dieselbe. Ein alter tamilischer Vers spricht von vier Leuten, die über ihr Leid klagen. Der erste: Ich bin so arm, dass ich noch nicht einmal Salz für meinen Haferbrei habe. Mir geht es so schlecht. Der andere sagt: Ich habe zwar Milch, aber ich habe keinen Zucker, um sie zu süßen. Mir geht es so schlecht. Dritte sagt, ich habe kein Paar Schuhe, mir geht es so schlecht. Und der vierte sagt, mir geht es so schlecht, weil meine Sänfte keine Kissen hat. Ja. Wir sind hier in Deutschland sind wahrscheinlich eher in der vierten Kategorie angesiedelt. Geht es so schlecht, weil mein Auto nur 150 PS hat oder weil ich nur nach Mallorca in Urlaub fliegen kann, nicht nach Thailand oder sonst wohin oder was auch immer. In der Traurigkeit gibt es kein Salz, keinen Zucker, keine Schuhe oder Kissen. Die Traurigkeit ist für alle gleich, auch wenn die Mittel zur Beseitigung der Traurigkeit unterschiedlich sind. Ja, letztendlich egal, ob ich dem Kissen hinterherlaufe, dem Salz, dem Zucker oder den Schuhen, alle stecken in Trauer. Ja. Auch reiche Menschen, die genügend haben, können durch diese Konstruktion ihres Geistes Trauer erzeugen. Und es ist letztendlich selbst erzeugt. Ein Bettler, der seine Bettelschale verliert, wird sich über eine neue freuen. Aber ein König, der sein Königreich verloren hat, wird sich nicht so sehr über eine Bettelschale freuen. Ja. Wenn du dein Haus verloren hast, dann freust du dich nicht über irgendwie eine Isomatte, auf der du jetzt schlafen kannst. Oder ähnliche Dinge. Oder ein Zelt, was dir jemand schenkt. Aber das liegt eben halt daran, letztendlich sind unsere Gewohnheiten, ja, die wir zum Standard, zum Maßstab gemacht haben. Der Herr bringt Arjuna bei, dass Trauer das Ergebnis der eigenen geistigen Projektion ist. Er sagt, Asochayan, Anva Sochastvam, du trauerst um das, was keine Trauer verdient. Du hast zwar viele Informationen, aber kein Wissen über das Leben. Du bist ein Meister in Kriegsführung, Logistik, Bogenschießen, Tanz und Musik. Aber du weißt nicht, wie man ein leidvolles Leben in ein glückliches Leben verwandeln kann. Und das kann man auch auf uns beziehen. Ja? Wir sind Meister darin, ja, vielleicht den Wohlstand zu erzeugen, unsere Arbeit zu erledigen, vielleicht auch noch eine halbwegs glückliche Beziehung zu führen, aber trotzdem können wir immer noch innerlich unglücklich sein, ja? Weil wir das uns darum nicht gekümmert haben. Bitte verstehe, Arjuna, es gibt keinen legitimen Grund für deine Trauer. Und das hat Krishna ja auch schon am Anfang der Bhagavad Gita gesagt. Ja, da hat er auch im zweiten Kapitel gesagt, es gibt keinen Grund. Weil du Bewusstsein bist, weil du ewig und vollständig und frei bist und weil du der Beobachter dieser ganzen Geschehnisse in der Welt bist und nicht der Akteur in dieser Welt. Aber das ist natürlich schwer zu verstehen, aber da kommen wir jetzt nochmal drauf zu sprechen. Trauer passiert nicht einfach. Du erfindest sie. Wenn du von jemandes plötzlichen Todes erfährst, bist du einfach nur schockiert am Anfang. Die Trauer entwickelt sich langsam, nachdem die Neuigkeiten sich festsetzen können. So wie Eifersucht, Sucht und andere Gefühle baut sich die Trauer langsam auf. Ja, das ist ein innerer Prozess, der kann typischerweise läuft der unbewusst ab. Ja, wir packen jede Stunde oder jeden Tag immer wieder was Neues dazu. Wir schauen durch einen bestimmten Filter in die Welt hinaus und interpretieren alle Äußerungen von den Menschen um uns herum, den Geschehnissen in der Welt in eine bestimmte Richtung und bauen das dann auf. Ja. Typischerweise nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Deshalb ist es halt wichtig, da auch Bewusstheit reinzubringen, damit wir halt merken, wie das geschieht, wie wir das machen. Glück zu empfinden ist natürlich. Trauer nicht. Wenn Trauer natürlich wäre, wärst du zufrieden mit der Trauer. Aber du willst sie loswerden. Und du kannst sie auch loswerden, weil sie nicht zu dir gehört. Es ist nicht deine Natur, Trauer. Obwohl es so aussieht, als würde das Glück kommen und gehen, ist dies nicht der Fall. Deine verwirrten Gedanken hindern dich nur manchmal daran, das Glück zu genießen, das du bist. Das gilt immer noch, wie am Anfang. Du bist Bewusstsein, du bist Sat-Chit-Ananda, du bist Wonne, du bist Glückseligkeit. Nur du hast dich eben in diesen Niederungen der Welt verstrickt und siehst sie deshalb nicht. Du denkst, dass die Welt dich traurig macht und dass es dir helfen wird, sie loszuwerden. Aber du kannst die Welt nicht komplett loswerden, solange du am Leben bist. Ein Mensch mit vielen wichtigen Aufgaben, mit vielen wichtigen Dingen zu tun, mit Wünschen, mit Vorlieben und Abneigungen, dann bist du eben Teil dieses großen, ja, Netzwerkes, ja, bist Teil von diesem großen Samsara. So wie der Herr schon zuvor gesagt hat, niemand kann vollständig ohne Handlung sein, wiederholt er jetzt nochmal in anderen Worten. Wahrlich, für ein verkörpertes Wesen ist es nicht möglich, vollständig auf Handlungen zu verzichten. Wer jedoch auf den Ertrag der Handlungen verzichtet, wird tatsächlich ein Mensch der Entsagung genannt. Ja, also er sagt hier nochmal, die Karma-Yoga-Haltung, ja, ist letztendlich die Entsagung für die meisten Menschen. Ja. Das heißt also, wenn du in der Welt unterwegs bist, ist die Karma-Yoga-Haltung deine Form der Entsagung. Ja. Es ist möglich, bestimmte Handlungen aufzugeben, aber solange man lebt, kann man nicht alle Handlungen aufgeben. Tyaga bedeutet daher, führe Handlungen aus, aber entsage den Ergebnissen. Nimm die Ergebnisse, wie sie kommen. In diesem Prozess werden deine Vorlieben und Abneigungen neutralisiert und mit der Zeit wird dein Geist rein, ruhig und klar. Ja, und es kann sein, dass du dann irgendwann bereit bist für, ja, Sannyas, also für diese Entsagung für Wissen, also um Wissen zu bekommen. Das Angebot des Herrn, ein Lehrer kann in den Augen seines Schülers erkennen, ob dieser etwas verstanden hat. Der Herr weiß, dass seine Worte bei Arjuna ein Zuhause gefunden haben. Mit dem Vertrauen eines guten Lehrers, der seinen Schüler kennt, lässt der Herr Arjuna die freie Wahl, indem er ihm sagt, dass er tun soll, was er selbst für angemessen hält. So ist dir von mir die Weisheit mitgeteilt worden, die geheimer ist als das Geheimnis selbst. Das wird oft so in diesen spirituellen Schriften gesagt. Letztendlich ist es nicht geheim, es liegt immer offen, wird immer gesagt, aber es ist halt geheimer als das Geheimnis selbst, weil man es als Mensch schwer verstehen kann. Nachdem du all dies überlegt hast, handle, wie es dein Wunsch ist. Also er sagt ihm, wenn du diesen Prozess durchlaufen hast, ja, und wirklich an dir gearbeitet hast und an deinen Vorlieben und Abneigungen gearbeitet hast und ja, einen reinen, klaren Geist hast, dann handle so, wie es dir jetzt richtig erscheint. Das heißt also, irgendwann sollen wir auch was tun. Irgendwann sollen wir auch handeln. Das, was zu uns passt, egal was es ist, entweder die Handlung in der Welt oder letztendlich auch Sannyas. Weil es geht halt nicht darum, ewig in einem Zustand der, ja, Indifferenz zu verharren, weil dafür ist halt, Lebenszeit ist halt kurz. Und wir sollen ja irgendwie weiterkommen hier. Okay, also wenn alles überlegt worden ist, handle, wie es dein Wunsch ist. Der Herr lässt Arjuna die Wahl. Es ist in Ordnung, wenn du die Handlung aufgeben willst. Genauso in Ordnung ist es, dein Leben im Sinne von Karma-Yoga zu leben. Krishna sagt dies, weil er weiß, dass Arjuna verstanden hat. Ja, er hat ihn jetzt in diesem langen Lehrgespräch, das Wissen weitergegeben und er vertraut letztendlich darauf. Er hat letztendlich auch keine andere Chance, weil jeder ist ein erwachsener Mensch und soll natürlich auch das machen, was er will. Insbesondere wenn jemand vollständig frei werden will, dann stellt man auch einen relativ hohen Anspruch an ihn. Dann kann man halt nicht, kann halt jetzt nicht der Krishna kommen und sagen, nein, nein, du bleib mir noch schön zu Hause, spiel noch mit den spirituellen Bauklötzen, sondern irgendwann geht es auch darum, klar, jeder soll seine Entscheidungen treffen. Ja. Im weltlichen Leben natürlich, aber natürlich dann auch im spirituellen Leben. Es geht niemals darum, einen Abhängigen zu erzeugen. Ja. Und das wird, daran wird es eben auch deutlich, dass jeder auf dem spirituellen Weg die Entscheidung für seinen Weg, für sein Leben selbst treffen muss. Und wir sollten halt niemals denken, wir müssen halt hinter irgendeinem Guru herlaufen, der uns von morgens bis abends sagen sollte, was wir zu tun haben. Ja, das ist eine absolute Verirrung. Ja, sollte niemals Sinn sein. Die Lehre zusammengefasst. Bevor ihr den Diskurs abschließt, fasst der Herr die Lehre nochmal zusammen. Der Herr, auch hier wieder, Krishna, Symbol für den Schöpfer. Den Schöpfer, der die Welt aufrechterhält und letztendlich, wenn man so will, im übertragenen Sinne auch für Bewusstsein. Weil das haben wir ja schon öfter gesagt, also wenn ich weit davon herauszoome, dann von Weitem sehe ich halt immer nur Bewusstsein. Letztendlich ist es nur Bewusstsein, auch hinter diesen ganzen schöpferischen Aktivitäten. Also letztendlich ist es immer hier auch eine Zusammenfassung von Bewusstsein für uns Bewusstsein. Wir sind ja auch Bewusstsein als Menschen, haben es nur vergessen, sind unter dem Einfluss von Ignoranz. Und deshalb werden wir nochmal daran erinnert. Höre wieder mein höchstes, das geheimste Wort. Weil ich dich herzlich liebe, werde ich dir sagen, was gut ist. Ja, also es geht niemals um irgendeine strafende Instanz oder die uns von etwas fernhalten soll oder möchte, sondern es geht halt immer darum, liebevoll mitzuteilen, was halt wichtig ist. Und wir haben als Aspiranten immer die Wahl. Ja, sollte man sich immer bewusst machen. Als ich das anders empfinde, muss ich an mir arbeiten. Dann habe ich eine innere Haltung von irgendeinem Abhängigen oder von irgendeinem Jugendlichen oder von einem Kind, das sich ohnmächtig fühlt. Ja. Ich halt denke, da will mir einer was sagen. Ich will nichts sagen, ich will rebellieren, ich will machen, was ich will. Das ist halt ein Ego in Rebellion dann. Ja, ist halt ein Jugendlicher. Da muss man halt gucken, wie kann ich diesen inneren Jugendlichen zu einem Erwachsenen machen, der auch einen wohlgemeinten, liebevollen Ratschlag auch als solchen sehen kann und nicht nur als Einengung. Krishna sagt liebevoll zu Arjuna, jetzt werde ich dir die Essenz von allem, was ich gesagt habe, geben. Ich tue dies, weil ich dich sehr liebe. Du bist nicht nur mein Freund, sondern auch mein Schüler. Ich habe dir bereits über Raja Guhyam, den König unter den Geheimnissen, erzählt. Jetzt werde ich noch mal gezielter darauf eingehen. Ich weiß, dass du mich verstanden hast, aber ich werde nochmal alles zusammenfassen, um sicher zu gehen, dass die Vision nicht unter dem Gewirr der vielen Worte verloren geht. Also die Vision, die Sicht dieser Essenz von Arjuna. Wie ein Geier, der seine Beute am Boden immer im Auge hat, egal wie hoch er fliegt, hat der Lehrer stets den Gegenstand seiner Lehre im Auge. Auch wenn er viele andere Themen berührt und viele Beispiele benutzt, wird er die Wahrheit immer und immer wieder hervorheben. Also, ist immer bemüht, den Fokus der Schrift, an der man sich gerade orientiert, im Auge zu behalten und benutzt vielleicht bestimmte Beispiele, um zu erläutern. Aber grundsätzlich geht es immer darum, die Essenz, das Wesentliche hervorzuheben. Die Lehre zusammenfassend, sagt der Herr, richte deinen Geist auf mich, sei mir ergeben, opfere mir und verneige dich vor mir. Du wirst zu mir gelangen. Wahrlich, ich gebe dir das Versprechen, denn du bist mir lieb. Ja. Hier ist natürlich auch wieder wichtig, wenn wir jetzt die richtige Vorstellung von Ishvara haben, ja, dann können wir das ganz einfach annehmen. Also wenn wir jetzt wissen, Ishvara ist das ganze Feld, in dem ich mich bewege, mit allen Naturgesetzen, mit allen moralischen Gesetzen, mit allen Wesen, die darin enthalten sind, ja, und auf die sollen wir unsere Aufmerksamkeit richten, auf das Wohl des Ganzen. Ja? Das wäre die Interpretation, die jetzt hier nahe liegt, ja? auf den Schöpfer ausgerichtet. Wir könnten es aber auch hier letztendlich schon ausrichten auf Bewusstsein. Richte deine Aufmerksamkeit auf mich als alldurchdringendes, ewiges, vollständiges Bewusstsein aus, ja? Wenn uns das möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann nimm dieses Symbol des Feldes, ganzen Feldes, in dem du dich bewegst, mit allen Gesetzen, die dort herrschen, ja, auch mit Ahimsa, ja, also mit Satya, also Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Sprich mit jedem gewaltlos, mit dir selbst auch, mit den anderen, sprich die Wahrheit und so weiter und so weiter. Das bedeutet auch letztendlich, sei mir ergeben, ja, achte alle Gesetze, alle Regeln, die dort gelten, opfere mir, bedeutet also, diene mir, diene den Wesen, ja, die in diesem Feld sind, den Menschen um dich herum, aber auch natürlich dir, achte auf deinen Körper, ja, achte darauf, dass es für alle Beteiligten eine schöne Angelegenheit wird, erfülle deinen Job, jeder hat eine bestimmte Aufgabe, erfülle den diese Aufgabe, ja, verneige dich von mir. Das heißt also, mache alles mit Liebe, mit Hingabe. Also jetzt müssen nicht ständig nur Bücklinge machen, aber vor allem halt eine Achtung haben. Ja. Ihr bewegt euch in dem Feld von Ishvara. Ein Feld, das Ishvara für euch geschaffen hat, ja, was aus eurem Körper besteht und aus den Körpern der Wesen um euch herum, mit den ganzen Aufgaben, ja, mit ja, auch der gesamten Ausstattung der Natur. Ja, du wirst zu mir gelangen, bedeutet letztendlich, ja, du wirst auch diese Sichtweise haben, die Ishvara hat, die der Schöpfer hat. Der sieht nämlich alles gleich. Der denkt jetzt nicht, da ist jetzt einer besonders wichtig, mit dem überschütte ich jetzt mit Gold und Liebe oder sonst etwas, sondern es werden alle gleich gesehen und Ishvara kümmert sich um alle. Ja, er gibt letztendlich allen das zurück, worum sie sich bemüht haben. Da haben wir ja darüber gesprochen. Das ist letztendlich ein großes Echo. Ja. Und diese Sicht werden wir verinnerlichen, wenn wir uns darauf ausrichten. Und wenn wir die verinnerlichen, sind wir auch erfolgreich in der Welt. Weil wenn wir uns auf alle mit Liebe und mit Achtsamkeit und mit Wissen ausrichten, auf alle Menschen, auf alle Wesen, auf alle Aufgaben, die Gesetze, die herrschen, dort verstehen, dann wird es ein schönes Leben, zweifelsohne. Wahrlich, ich gebe dir das Versprechen, denn du bist mir lieb. Ja, also Ishvara handelt nur aus Liebe, er möchte nur, dass du ja, das Große und Ganze verstehst und danach handelst, dann funktioniert alles. Ja, du kommst in diese Welt wie ein Gast, der ein Gasthaus betritt. Du bringst keine LKW-Ladung voller Dinge mit, sondern nur dein Handgepäck, deinen physischen Körper. Ja, und der ist ziemlich klein noch, ist noch nicht vollständig ausgebildet. Du weißt, dass man sich gut um dich kümmern wird. Schau hinauf zum Himmel, was für eine wunderschöne Decke des Gasthauses, mit stets wechselnden Farben. Deine Augen sehen eine überströmende Farbenfülle. Deine Ohren hören Symphonien und Lieder der Vögel. Du riechst den Duft von Jasmin und Rose. Das sind Dinge, die du mit deinen Sinnen nicht ergreifen kannst, aber die du mit deinem Intellekt entdecken und ihn damit erfreuen kannst. Okay, das sind jetzt, das wäre beispielsweise, hier sind ja ein paar Dinge genannt, die sehr sichtbar sind, aber es gibt auch viele Dinge, die wir nur mit unserem Intellekt entdecken können, wie zum Beispiel die großen Welten der Mathematik. Ja, wir könnten uns mit dem Wunder der Zahlen beschäftigen. Manchen gefällt das nicht, aber es gibt halt welche, die machen sich halt intensiv Gedanken darüber, die Schönheit der Schöpfung in der Schönheit der Mathematik, in den Gesetzen, in der Zahlen zu entdecken. Ja. Oder der Astronomie, das genaue, was man jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen kann, genauer zu beobachten, welche Planeten gibt es und wie sind die Läufe der Sterne und dort die Schönheit zu entdecken. Ja, also es gibt genügend, es soll zum Ausdruck gebracht werden, es gibt genügend Möglichkeiten, das Schöne zu sehen. Alles ist für deinen Komfort und dein Vergnügen vorgesehen. Du musst es nur nutzen. Wenn jemand in einem solchen Gasthaus denkt, er sei traurig, dann muss es ein Fehler sein. Typischerweise nicht der Fehler des Gasthauses, sondern des Gastes. Und im engeren Sinne ist es dann hier der Geist. Ja? Also wir haben irgendwas da oben falsch geschaltet. Wenn dein Aufenthalt in diesem Gasthaus vorbei ist, verlässt du es so, wie du es vorgefunden hast. Weder gehört dir etwas in diesem Gasthaus, noch kannst du etwas mitnehmen. Noch kannst du etwas zurücklegen, dafür die Zeit, wenn du wiederkommst. Auch das wird ja immer wieder gemacht. Ich habe öfter, es ist ja das, was Menschen früher immer gemacht haben, irgendwelche Schätze horten, ja, oder Grabbeigaben, ja, von irgendwelchen großen Königen. Die kriegen halt dann Goldmünzen oder was auch immer da rein. Oder für schlechte Zeiten haben irgendwelche Menschen ihr Gold, ihre Münzen, ja, unterm Haus oder im Garten oder sonst wo vergraben. Ja. Auch dann, wenn sie wussten, sie sterben bald, ja, weil das ist halt eine Denkweise. Wir wollen halt Sicherheit hier in diesem Leben. Vielleicht auch noch Sicherheit fürs nächste Leben. Ist aber nach allem, was wir wissen, nicht möglich. Ja. Weil es ist auch noch kein Königssohn danach wieder mit Münzen in der Hand zurückgekommen. Vielleicht finden die dann später irgendwie. Gut, das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Erscheint mir aber sehr unwahrscheinlich. Ja, hierbei kannst du nicht die Hand des wohlwollenden Gastgebers übersehen, der für deinen Aufenthalt gesorgt hat. In den schönen Blumen und Seen, in der gesamten Schöpfung, siehst du nur ihn. Dein Dank gilt ihm, der all das erschaffen hat. Hoffentlich zumindest. Ja. Also hier geht es halt nochmal um Ishvara. Wir sollten hier halt nochmal letztendlich auch die Angewiesenheit, letztendlich auch die Abhängigkeit von Ishvara sehen, aber auch die große Fülle sehen, die uns Ishvara gibt. Ja, und wenn wir das nicht sehen, dann ist es halt letztendlich unser Problem. So wie wenn wir uns in den Schatten stellen und uns dann beschweren, dass keine Sonne scheint. Ja. Das macht keinen Sinn. Demzufolge empfiehlt der Herr Arjuna, würdige mich in all deinen Wahrnehmungen und sei dadurch mein Verehrer. Sei kein gelegentlicher Verehrer, der hier hin und wieder Anfälle der Hingabe erlebt. Lege dich nicht zu Füßen mal des einen Altars und mal des anderen. Ja. Da kommen jetzt wieder mehrere Dinge zum Ausdruck. Wir sollten das nicht nur irgendwann mal machen, Spiritualität, und jetzt auch nicht das als etwas Äußeres sehen, ja, dass wir das nur auf den Körper beziehen und eben auch nicht nur auf bestimmte Zeiten. Ja, Hingabe zu mir ist kein Gefühl, sondern eine Entdeckung, so wie ein Wissenschaftler eine neue Tatsache entdeckt. Lass mich dein Altar sein, dem du all deine Handlungen hingibst. Diese Haltung ist Karma-Yoga und sie macht dich zu einem Sannyasi, jemand, der sich selbst als eins mit mir sieht. Also lass jede deiner Handlungen ein Dienst am Schöpfer sein. Ja. Hab immer bei jeder deiner Handlungen das Ganze und das Wohl des Ganzen im Auge. Ja. Dann wirst du frei. Das ist das Versprechen hier. Mr. Ego mag das natürlich nicht, weil das, oder Mrs. Ego, weil die Vorstellung von Mr. oder Mrs. Ego ist, ich werde frei, wenn meine Wünsche erfüllt werden. Ja. Hier ist das Versprechen. Du wirst frei, wenn du das Große und Ganze bei all deinen Handlungen im Auge behältst und die Aufmerksamkeit von den Ergebnissen abziehst, also die engagiert handelst und die Ergebnisse so nimmst, wie sie kommen. Mr. oder Mrs. Ego haben bestimmte Wünsche, bestimmte Ziele und beurteilen den Erfolg danach, ob die Wünsche erfüllt werden oder nicht. Zufrieden sind sie, wenn sie die Wünsche erfüllt wurden, weil dann dieses nagende Gefühl des Wunsches weggeht und dann fühlt sich die Person frei. Aber das haben wir ja schon gelernt, das kommt halt wieder zurück, weil die Wunscherfüllung kommt wieder, wenn das Objekt, was gekommen ist, wenn der Nutzen sich abgeschwächt hat, aufgelöst hat, ja, dann geht das ganze Spiel von vorne los. Und wir sollten uns immer wieder bewusst machen, aus dieser Haltung uns zu befreien und diese Karma-Yoga-Haltung zu kultivieren. Ja, und das ist letztendlich der Altar. Ja, das wäre also, der innere Altar ist eben immer das ganze Feld, das Wohl des Ganzen, das Wohl der Wenn, und wenn du es konkret machen willst, das Wohl der Menschen um mich herum, mich eingeschlossen, das Wohl meiner kleinen Welt. Und so weit, wie meine kleine Welt eben reicht. Ja, jetzt kommt der Vers 66, den habe ich jetzt hier auch mal in Sanskrit gelassen, weil den typischerweise die alle aus der Yoga-Vidya-Tradition kommen kennen, weil der auch Teil des Arati ist. Savardaman parityakya mam ekam sharanam vraja aham tva savapapepyo moksha ishyami ma shuchaha. Kapitel 18, Vers 66 der Bhagavad Gita. Und typischerweise wird das auch als das Ende der Lehre im engeren Sinne gesehen. Das bedeutet, gib alle Pflichten auf und suche Zuflucht nur bei mir alleine. Ich werde dich von allen Sünden befreien, sorge dich nicht. Ja. Jetzt könnte Arjun oder ein Mensch könnte halt wieder sagen, jetzt hast du gerade, die ganze Bhagavad Gita hast du mir erzählt, ich soll mich an Pflichten halten, ich soll die Regeln befolgen und so weiter und darum nicht handeln. Und jetzt auf einmal wird hier gesagt, gib alle Pflichten auf, alle Handlungen aufgeben. Gerade haben wir die ganze Zeit gegen Sannyas geredet, du kannst nichts aufgeben. Und jetzt auf einmal wird hier gesagt, gib alle Pflichten auf und suche Zuflucht nur bei mir alleine. Ich werde dich von allen Sünden befreien, sorge dich nicht. Ja. Die Auflösung kommt jetzt, die Auflösung dieses Spannungsbogens. Dies ist der letzte Vers der Lehre von Krishna. Hier bedeutet das Wort Dharma Handlung, also da oben das Savardaman. Sarva bedeutet alle Handlungen. Sarva alle und Dharma Handlungen. Ja. Karma, weil Handlung beides umfasst. Dharma und Adharma, gut und schlecht. Ja. Also nicht nur dharmische Handlungen, die nach Recht und Gesetz in Ordnung sind, sondern letztendlich alle Handlungen sind hier gemeint. Komm zu mir, indem du alle Handlungen aufgibst. Arjuna hat vielleicht gefragt, aber wie ist das möglich? Du hast mir mehrmals gesagt, dass niemand alle Handlungen aufgeben kann. Die Worte des Herrn bedeuten, jetzt kommt die Auflösung, du brauchst nicht wortwörtlich alle Handlungen aufgeben, weil du nie wirklich eine Handlung ausführst. Du, Bewusstsein, führst nie eine Handlung aus. Ja. Verstehe, dass du handlungslos bist, obwohl du handelst. Ja. Du, Bewusstsein, bist handlungslos, obwohl in dir die Person handelt. Ja. Aber das Wichtige ist eben, dass du diese Identifikation mit dem Handelnden aufgibst, dass du dich als der Beobachter siehst, der Wissende siehst, der immer weiß, ich handle nicht, die Person, zu der ich eine besondere Beziehung habe, die handelt. Aber das bin nicht ich, sondern es geschieht nur in mir. Dieses Wissen, diese Haltung, diese Sichtweise ist der einzige Weg, die Handlung aufzugeben. Indem ich, das ist jetzt auch wieder der Bogen zum Anfang, da haben wir ja in den ersten Kapiteln uns darüber Gedanken gemacht. Was ist dieses Ich? Ja, ja, das heißt also, wir sollen dieses Ich belegen mit dem handlungslosen, ewigen Bewusstsein. Dass ich also nicht denke, ich, Person so und so, habe so und so viel zu tun, definiere mich hierüber und dann bin ich eben in diesem ganzen Netz der Abhängigkeiten. Ja, und dann bin ich natürlich immer handlungslos und dann bin ich auch immer Leid und Freude unterlegen, Auf und Ab, Abhängigkeiten. Diese Person ist nun mal in dieses große Netzwerk von Abhängigkeiten eingespannt. Die wird man niemals durch irgendeinen Trick, ja, durch keinen yogischen Trick, durch keine Kundalini-Yoga-Technik, durch kein Mantra oder was auch immer, aus diesem Netz befreien. Die einzige Chance ist, dass du dich definierst als das Bewusstsein, was jenseits des Netzwerks ist oder in dem das Netzwerk sich befindet. Ja, das kannst du machen. Also schau dir diesen Speicherbereich an in dir, wo steht ich, Doppelpunkt, Person mit Name, so und so. Lösch das, radier das aus und schreib hin, ich bin Bewusstsein. Das ist der Weg, der jetzt hier gesagt wird. Und das ist natürlich nicht einfach. Wir hatten ja jetzt die letzten Tage das Seminar mit James und wir hatten ja Mandukya Upanishad als Thema. Und die Mandukya Upanishad ist eben ein Text, der sich vor allen Dingen damit beschäftigt, mit den drei Zuständen unserer Erfahrung, ja, also Wachzustand, Traumzustand und Tiefschlafzustand, ja, und definiert also letztendlich das Leben einfach als einen Wechsel zwischen diesen drei Zuständen. Ja. Letztendlich gibt es aus dieser Perspektive nur einen Tag, ja, weil letztendlich ist alles gleich. Jeder Tag, auch heute bist du wach, träumst und schläfst, morgen das Gleiche. Es kommt halt immer nur darauf an, wenn du auf das Wesentliche schaust, ist es immer gleich. Immer nur wachen, träumen, schlafen. Kannst du alles als einen großen Wechsel dieser Zustände sehen. Und wenn du diesen Blick dann anwendest, ja, dann fällt es dir leichter, dich eben als dieses handlungslose Bewusstsein zu sehen. Ja, weil dir eben auch die Absurdität deiner normalen Sichtweise als Person aufgezeigt wird. Ja, das wurde eben auch die ganzen Tage gemacht. Und James kann das natürlich sehr gut. Hat immer wieder diese Sichtweise des Persönlichen oder der Person immer wieder zertrümmert. Und in der Bhagavad Gita kommt es eben an vielen Stellen vor, aber Bhagavad Gita hat natürlich auch viele Stellen, wo es eben um Sadhana geht. Aber hier wird eben jetzt am Ende nochmal darauf hingewiesen. Aber natürlich kann man auch immer wieder Kapitel 2 wird es immer wieder natürlich darauf hingewiesen. Und wenn es halt wieder schwierig ist zu verstehen, dann ja, muss man halt nochmal wieder durch. Hier soll zum Ausdruck kommen, es ist wichtig, diese Sicht immer wieder zu kultivieren. Ja. Auch wenn man dann immer wieder denkt, die Identifikation geht dann immer wieder zur Person. Wie geht das? Das kann doch gar nicht sein. Kann halt sein, morgen Vielleicht haben wir jetzt diese Sichtweise, morgen ist es schon wieder weg. Ja. Aber das heißt nicht, dass es nicht machbar ist, sondern das heißt nur, wir müssen eben immer wieder da rein, immer wieder diese Sichtweise kultivieren, so lang, bis sie halt fest ist. Bis die Sichtweise fest ist. Dann sind wir sicher. Ansonsten sind wir immer, ja, so wie am Anfang, in Gefahr. Ja. Dann sind wir immer in Gefahr von unserer Entsagung. Jede Handlung geschieht in der Präsenz des Ich. Ja, also in diese, und Ich bedeutet hier Bewusstsein. Ja. Die Sinnesorgane und der Körper führen Handlungen aus, sehen, gehen, kommen, nehmen, sprechen und so weiter. Aber das Ich ist stets handlungslos. Ja. Also, du solltest die Haltung kultivieren, wenn da was passiert, wie sehen, gehen, kommen, nehmen, sprechen, sei dir immer bewusst, ich ist handlungslos. Ja. Es geschieht in etwas in mir, die Person macht in etwas in mir, aber das ist in mir und das bin nicht ich. Dieses Wissen ist wahrhaftiges Sannyasa und wird Naishkarmya Siddhi genannt. Die Erreichung der Handlungslosigkeit. Ein Witwan, eine Person, die dieses Wissen hat und ein Leben der Entsagung führt, lebt die dritte Art des Sannyasa. Witwat Sannyasa, Entsagung gekennzeichnet durch Wissen. Ja? Also das Wissen, ich bin, dieses Bewusstsein ist halt fest verdrahtet. Ja? Diese Person macht auch morgens die Augen auf, ja? Man guckt herum, aber sie weiß halt immer genau, ja, ich bin Bewusstsein, das gerade merkt, Person macht die Augen auf, wechselt vom Schlafzustand in den Wachzustand. Aber ich bin nicht diese Person, die jetzt gerade im Wachzustand ist, sondern es ist immer vorhanden, das feste Wissen, die feste Überzeugung, ich bin Beobachter des Wachenden. Und irgendwann geht der ja, dieser Wachende in den Traumzustand über, der wechselt kurz nochmal in den Tiefschlafzustand, dann in den Traumzustand, dann längere Zeit in den Tiefschlafzustand, dann wechselt das ein bisschen hin und her und irgendwann kommt er halt wieder in den Wachzustand. Ich bin immer der Beobachter dieser ganzen Wechsel. Wenn dieses Wissen fest ist, dann ist es halt Moksha. Somit schließt der Herr seine Lehre ab, indem er Arjuna an all das von ihm Gesagte erinnert. Du hast bisher Handlungen in der Annahme ausgeführt, dass du der Karta, der Handelnde bist. Jetzt tue, was zu tun ist, in der Haltung des Karma-Yoga. Erkenne, dass ich der Kshetragnya bin, der in dir verweilt. Ich verweile in allen Wellen und alle Wesen verweilen in mir. Ich bin Satchit Ananda, ich bin Bewusstsein in dir, würdige mich in dieser Weise und ich werde dich von allen Sünden befreien. Du wirst dich als handlungsloses Wesen entdecken. Ja, hier merkt er, hier ist noch eine andere Haltung, als die ich gerade gesagt habe. Hier ist halt noch eine, es ist noch indirektes Wissen. Ja? Er sagt ihm, ja, sei jetzt ein Karma-Yogi, handle in der Karma-Yoga-Haltung, und sei dir bewusst, wenn du weiter so handelst, ja, dann verstehst du eben irgendwann, dass du Bewusstsein bist. Ja. Hätte ihm auch sagen können, ja, mach dir bewusst, du bist Bewusstsein und lass diesen Arjuna, der in dir da irgendwo ist, lass den mit der Karma-Yoga-Haltung kämpfen. Ja. Das wäre vielleicht noch ein bisschen realitätsnaher, aber natürlich auch ein bisschen komplizierter. Ja, du wirst dich auf jeden Fall als handlungsloses Wesen entdecken und irgendwann verstehen, dass dass letztendlich diese Welt, ja, der Menschen, der Personen, der Objekte letztendlich nichts zu tun hat mit dir, mit Bewusstsein. Du bist nur in Ignoranz und denkst, ja, du steckst eben tief in dieser Welt der Objekte drin, ja. Und hast dich darin verfangen. Aber wenn du dich wirklich bemühst, deine Natur als dieses Bewusstsein, was letztendlich völlig frei davon ist, zu sehen. Ja, weil das ist deine Natur. Das bist du. Das ist ohne Zweifel so. Du hast es halt nur vergessen. Aber wenn ich das jetzt sage, dann hört Bewusstsein das und deshalb versteht ihr das auch. Auch wenn vielleicht ein anderer von euch denkt, nein, ich verstehe das nicht. Bewusstsein ist ja da und Bewusstsein hört das. Also seid euch sicher, es kommt an und Bewusstsein versteht das, dass es etwas gerade, ja, sich in etwas verstrickt hat. Ja. Nur so geht es, aber so geht es auch. Ja. Dass ihr diesen Teil in euch, der eben noch ein bisschen, ja, verschüttet ist, den immer wieder anspricht und den lebendig macht. Dieses Ich, was ewig und vollständig ist und alldurchdringend und frei und auch frei von Handlung ist. Krishna hat die Lehre zu Beginn wie folgt eingeleitet. Du trauerst über Dinge, die keine Trauer verdienen. Nun schließt er die Lehre mit dieser Aussage ab. Ma Suchaha, sei nicht traurig. Die Einheit zwischen der Einleitung und dem Schluss zeigt, was für ein herausragender Lehrer Krishna ist. Er hat Arjuna am Anfang gesagt, dass es keinen Grund zu trauern gibt. Jetzt hat er die Wahrheit dieser Aussage bewiesen. Ja, ist jetzt genau erläutert worden. Ja, am Anfang war es auch schon gesagt worden. Aber jetzt sind wir halt ein Jahr, wir zum Beispiel ein Jahr durch die ganze Erläuterung gegangen. Oder dieses Buch irgendwann, ja, ich weiß nicht, wie viel hat das, sagen wir 200 Seiten, 268 Seiten hat dieser englische Originaltext hindurchgegangen. Jetzt hat das Ganze ein Fundament und jetzt kann man halt sagen, sei nicht traurig. Ja. Du bist Bewusstsein, du bist vollständig und ewig und frei. Es gibt keinerlei Grund, traurig zu sein. Ja. Sondern erkenne deine Natur als Bewusstsein, als vollständig und frei und ja, lass die Handlung geschehen. Wenn du dich ganz dort verankerst, ja, in diesem Wissen, in dieser Erkenntnis, dann geschieht das Richtige. Dann geschieht die richtige Handlung. Weil dann handelt Bewusstsein letztendlich. Ja. Auch wenn Bewusstsein nicht direkt handeln kann, aber wenn du dich dort mit deinen Instrumenten verankert hast, dann lebst du dein Leben praktisch von Bewusstsein her. Das Bewusstsein lebt dann in diese Welt hinein. Das ist immer richtig. Niemals falsch. Du brauchst dich dann nicht mehr darum bemühen, alles zu überlegen. Und da habe ich jetzt die Karma-Yoga-Haltung. Und hier muss ich mich noch an dieses Dharma halten oder so. Wenn du diese Erkenntnis verwirklicht hast, geschieht es spontan und frei. Und immer genau richtig. Das ist das große Versprechen. Arjunas Antwort. Meine Täuschung ist zerstört, da ich durch deine Gnade meine Erkenntnis erlangt habe, o Arjuna. Ich bin frei vom Zweifel. Ich werde handeln, wie du es gesagt hast. Arjunas Antwort offenbart sein Verständnis. Ich war mal verwirrt darüber, was richtig und was falsch ist. Jetzt sind diese verwirrten Gedanken, die meinen Geist überflutet haben, verschwunden. Ich habe zu mir zurückgefunden. Ich habe eine Vision von mir selbst. Ich weiß, dass ich vollständig bin. Bevor ich die Lehre gehört habe, empfand ich das Gefühl der Vollständigkeit nur in Momenten, in denen ich glücklich war. Dabei habe ich nie gewusst, dass ich in diesen Momenten einfach nur auf mich geschaut habe. Mich? Glück. Ich habe in den Momenten, in denen ich unglücklich war, halt nicht auf mich geschaut, sondern auf irgendwelche anderen Objekte, die halt Unglück für mich bedeuteten. Jetzt weiß ich, dass ich das Glück bin. Ich bin frei von Sehnsüchten, Verlangen, Vorlieben, Abneigung und von dem Bedürfnis, anders sein zu wollen. Was zuvor nur eine endliche Erfahrung war, ist nun beständiges Wissen. Du hast mich dazu gebracht, dies klar zu sehen. Meine Unwissenheit ist verschwunden. Wegen deiner Gnade habe ich all das bekommen, o Herr. Gnade ist natürlich letztendlich, der Herr gibt es, der gibt das Wissen, der gibt natürlich die Ergebnisse. Das Ganze gibt die Ergebnisse, aber wir müssen uns halt in Gnade verdienen. Dann kommt auch Gnade. Früher oder später. Kann sein, dass es ein bisschen dauert, aber kommt. Ich stehe jetzt stabil auf meinen Füßen. Ich stehe dort, wo ich sein soll. Du hast alle meine Zweifel beseitigt. Ich werde tun, was du mir gesagt hast. Ich werde meinen Bogen aufnehmen und kämpfen. Ich weiß, dass ich weder der Tötende noch das Opfer bin. Ich bin zufrieden hier in diesem Körper, niemals handelnd. Ja, also hier sagt er halt nochmal, dass er sich jetzt als nicht der Handelnde sieht, ja, sondern als das Bewusstsein. Dritter Rashtra wird sehen, was geschieht. Lasse Dharma wirken oder lasse Dharma, das war ja das ursprüngliche Thema auch dieses Konfliktes, ja, möge Dharma wiederhergestellt werden. Ja, weil das war der ursprüngliche Konflikt, dass diese Terrorherrschaft da, dort weiter besteht, dass also keine Gerechtigkeit herrscht. Und das, das ist eben etwas, was der Schöpfer nicht möchte, sondern sollte halt die Gesetze, von die moralischen Gesetze, die Naturgesetze sollten halt gelten. Moralische Gesetze kann aber der Schöpfer nicht direkt ausführen, sondern nur über die Menschen, nur über diese Handelnden. Fazit. Mit Arjunas Worten endet der Dialog zwischen Lehrer und Schüler. Die Bhagavad Gita schließt mit diesen Worten von Sanjaya und Dhritarashtra. Überall, wo Krishna, der Herr des Yoga ist, überall, wo Arjuna, der Bogenträger ist, dort sind Reichtum, Sieg, Glück und feste Grundsätze. Davon bin ich überzeugt. Das ist jetzt hier nochmal, das sind ja praktisch Außenstehende, die haben das nur mitbekommen, der Sanjaya und Dhritarashtra. Und die betonen aber jetzt nochmal, dass dort Reichtum, Sieg und Glück und feste Grundsätze sind, wo dieses Wissen, das ist jetzt nicht Krishna persönlich, ja, ich muss jetzt nicht Krishna persönlich zu Hause haben und Arjuna, sondern ich muss halt das Wissen verinnerlichen und leben. Ja. Dann kommt Reichtum, Sieg, Glück und feste Grundsätze. Sanjaya weiß, dass er sich glücklich schätzen kann, die Lehre Krishnas mit angehört zu haben. Er sagt zu Dhritarashtra, ich schaudere vor Glück und freue mich wieder und wieder in Erinnerung an diesen wundersamen Diskurs. Der Dialog zwischen Krishna und Arjuna wird in alle Nachwelt scheinen. Er wird nie veraltet sein, weil seine Relevanz universell und zeitlos ist. Dort, wo Sri Krishna und Arjuna sind, dort, wo sich Wissen mit der richtigen Haltung verbindet, dort sind Wohlstand und Erfolg und Ehrlichkeit. Das ist die Lehre der Bhagavad Gita. Ja, und das ist ja auch das, was die Menschen wollen. Wohlstand und Erfolg, Ehrlichkeit, Zufriedenheit, Glück. Und das Beste ist, wenn man das auf diesem Weg macht. Das ist hier die Empfehlung. Nicht den Weg des Egos geht, sondern den Weg hier, der hier empfohlen wird. Ja, den Weg von Ishvara, um dann Wohlstand, Erfolg und Herrlichkeit zu bekommen und ja, Wissen und Selbsterkenntnis. Das ist das Versprechen der Bhagavad Gita. Hari Om Tat Sat. Ja. So sei es zum Abschluss. Sat ist ja die Wahrheit. Ja. Das ist die Wahrheit letztendlich auch. Ja, soweit zur Auflösung. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht. Vielleicht gibt ja immer noch die Vorstellung, das letzte Teaching, der Knopf, auf den ich drücken muss, kommt zum Ende. Aber es gibt einen Knopf, aber der ist relativ groß und man muss ihn lange drücken, immer wieder dabei bleiben. Ja, und typischerweise, wenn man die Bhagavad Gita, wenn man die rezitiert, ja, wisst ihr, was man dann macht? Wenn man das letzte Kapitel rezitiert hat? Fängt man vorne wieder an. Ja? Also im übertragenen Sinne, ja, ihr habt jetzt alle 18 Kapitel, könnt jetzt jeden Tag ein Kapitel lesen oder jede Woche, je nachdem. Wenn dieses Wissen, wenn ihr das jetzt noch nicht so sagen könnt wie Arjuna hier, ja, wenn das jetzt noch nicht verstanden ist, dann muss man halt wieder ran.
Oh.
Traditionelles Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.